Als ich diese Predigt vorbereitet habe, da habe ich mich an einen sehr eindrücklichen Traum erinnert, den mir eine Bekannte schon vor längerer Zeit mal erzählt hat. Ich habe das nie vergessen. Sie war in diesem Traum in einem stockfinsteren Tunnel und sie kriegte Angst und hatte das Gefühl, da sind so finstere Gestalten um sie herum. Und es wurde immer unheimlicher für sie. Und plötzlich hatte sie das Gefühl, dass diese Gestalten nach ihr greifen. Und vor Entsetzen konnte sie nicht einmal mehr schreien. Und nach einer gefühlt langen und schrecklichen Zeit sah sie endlich in der Ferne ein Licht. Und sie bekam Mut und rannte immer auf das Licht zu. Und es war tatsächlich der Tunnelausgang und sie rannte raus. Und puh, all das Unheimliche und Bedrohliche fiel ab von ihr. Und sie war draußen, sie war im Licht wie befreit. Ich dachte trotz dieses Traumanfangs, ich finde das einen tollen Traum, immer noch. Und so klar und so eindeutig und jeder versteht den, oder? Sie hat tief in ihrem Inneren, in ihrem Unbewussten sozusagen so eine Art Gewissheit gehabt, dass all das Bedrohliche, was sie empfindet, nicht das Letzte ist. Wir verstehen den Traum, weil wir Symbole verstehen. Licht und Dunkel, Licht und Finsternis. In der Bibel begegnen wir häufig diesem krassen Gegensatz. Ja, hier Finsternis und da Licht. Die Welt ist in Finsternis, also im Tunnel sozusagen, und Gott ist im Licht. Zum Beispiel, siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, doch über dir geht leuchtend der Herr auf. Jesaja 60. Oder aus dem Neuen Testament, das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Also ehrlich gesagt, ich muss gestehen, dass ich mich manchmal schwer getan habe mit diesem Schwarz-Weiß-Denken in der Bibel. Ja, zum einen macht es doch einen Unterschied, ob jemand, der jetzt nicht an Gott glaubt, also in diesem Bild in der Finsternis ist, sich dennoch liebevoll um Schwache kümmert, versucht als ehrlicher und aufrichtiger Mensch zu leben und respektvoll mit seinen Mitmenschen umzugehen, oder ob jemand, auch jemand, der nicht glaubt, betrügt, Menschen hintergeht oder gar ermordet. Das ist doch ein Unterschied. Es kann doch nicht alles das Gleiche sein. Und zum anderen gibt es ja auch bei denen, die im Licht sind, also bei Christus, Abgründe, Versagen. Ja, in christlichen Gemeinden gibt es leider nahezu nichts, was es nicht gibt. Ich tröste mich damit, dass Gott das alles sieht und gerecht beurteilen wird. Und ich muss sagen, trotz meiner Skepsis gegenüber diesem Schwarz-Weiß bin ich doch mehr und mehr davon überzeugt, dass unsere Welt in der Tat in gewisser Weise in Finsternis ist und dass dieses heute stärker offenbar wird als in den letzten 75 Jahren. Ganz unterschwellig habe ich nämlich tatsächlich geglaubt, so fast unbewusst, damit gerechnet, dass die Entwicklung der Menschheit immer mehr so in Richtung Humanismus geht. Fairness, dass man gut miteinander umgeht. Die UNO hat da ganz viele Regelungen ja eingeführt und Resolutionen. Aber leider stimmt das alles nicht. Letztlich ist die Menschheit die gleiche geblieben. Letztlich ist der Mensch der gleiche geblieben. Wir sind Sünder und unsere Existenz ist eine gebrochene Existenz und die Welt ist in Finsternis. Trotz allem Dagegenhaltens. Oder nicht? Also ich hielt unsere Demokratie sehr lange für sehr gefestigt. Ich konnte mir für die westlichen Industrieländer nichts anderes vorstellen. Und ich hielt den Frieden in unserem Land für selbstverständlich und sehr gesichert. Und als ich jung war, da war die Grundstimmung in Bezug auf die Zukunft positiv. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es sind ja einige aus meiner Generation da. Aber ich glaube, inzwischen sind wir aufgewacht. Wir leben in einer Welt, umgeben von Diktatoren und Menschenunterdrückern, in einer Welt, in der Ausländerfeindlichkeit offen gezeigt wird, in einer Welt, in der Antisemitismus bei manchen wieder gesellschaftsfähig geworden ist, in einer Welt, in der es Kriege gibt, die in ihrer Unmenschlichkeit nichts mehr mit all den tollen Vereinbarungen der Vereinten Nationen zu tun haben. Wir leben in einer Welt, in der sogenannte verblendete evangelikale Christen jemanden zujubeln, der Andersdenkende niedermacht und ein ganzes Volk belügt und spaltet. Und die immer massiver werdenden Folgen des Klimawandels in künftigen Jahren kommen ja auch noch dazu. Die Flüchtlingswellen werden in Zukunft extrem zunehmen, weil man sich in immer mehr Ländern nicht mehr selber ernähren kann. Wohin driftet unsere Welt? Was wird in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren sein? Ich weiß nicht, was du jetzt denkst. Vielleicht denken so einige, jetzt hör auf, ich höre täglich genug schlimme Nachrichten, jetzt fängst du in der Predigt auch noch damit an und ich brauche doch dringend Kraft und Ermutigung. Und ich kann das verstehen. Mir reicht es auch langsam mit den negativen Nachrichten. Aber ich glaube dennoch, wir müssen uns als Christen alledem stellen. Verdrängen hilft nicht. Deshalb möchte ich mich heute Morgen mit der Frage beschäftigen, wenn die Weltlage schlechter wird, was bedeutet das für die Kirche Jesu Christi? Und was bedeutet das für den einzelnen Christen? Ich lese einige bekannte Worte aus der Bergpredigt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt. Wer ist ihr? Eindeutig ihr, sagt Jesus, meine Jünger. Und als Gesamtheit meiner Nachfolger seid ihr Licht für die ganze Welt. Die Welt braucht euch, sonst ist sie im Dunkeln. Die einzelnen Gemeinden sind Licht der Welt, leuchten in ihre Umgebung hinein. Und der Einzelne, du, der einzelne Christ, du bist ein Licht für deine kleine Welt, in der du lebst, oder nicht? Für die Jünger damals war das auch eine unglaubliche Aussage. Ja, vor diesen 12 bzw. 11 Leuten aus einfachen Verhältnissen lag ein komplettes heidnisches römisches Reich. Das hört sich doch leicht übertrieben an, dass sie nun das Licht der Welt sein sollen. Und als Matthäus sein Evangelium aufgeschrieben hat, das war ja etwas später, da wurden die Christen bereits verfolgt und geschmäht und als jüdische Sekte angesehen. Und ihr, die verachtete, verfolgte Jüngerschar, ihr seid das Licht der Welt. Heißt also, Gott gibt uns, damals wie heute, Bedeutung. Du bist nicht klein und unwichtig, sondern Gott hat dich erwählt, dass du Licht bist. Und Gott sagt damit, ich will es machen, dass andere an dir Orientierung und Heil und Hilfe erfahren. Ich will es machen, dass durch dich die Atmosphäre, da wo du bist, verändert wird. Ich will andere durch dich berühren. Heil soll werden in ihrem Leben. Gerade angesichts einer dunkler werdenden Welt und der Dinge, die vielleicht auf uns zukommen werden. Wer bin ich? Wer bist du? Bist du Licht? Ja, ich weiß, fällt einem alles Mögliche ein, was man so ist, ne? Bist du Licht? Wie verstehst du dich selbst? Wozu bist du hier? auf dieser Welt. Also von der Lichtsymbolik her, die in allen Kulturen dieser Welt gemeinsam ist, sind die Aussagen eindeutig. Licht bedeutet in erster Linie Hoffnung. Denk an den Traum, endlich raus aus dem Dunkeln, in der Ferne, ein Hoffnungslicht. Ja, das heißt also, die christlichen Gemeinden sind Hoffnungsträger. Der einzelne Christ ist Hoffnungsträger, egal wie es drumherum aussieht. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Wozu? Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also, je dunkler der Himmel, desto heller leuchten die Sterne. Ja, wenn der Himmel hell ist, sieht man die Sterne nicht. Aber wenn er dunkel ist, dann fallen die auf. Je dunkler die Welt wird, umso heller leuchten die Lichter da drin. Und je mehr die allgemeine Hoffnung abnimmt, umso wichtiger werden die Zentren, in denen es Hoffnung gibt. Je weniger Hoffnung die Menschen haben, umso wichtiger werden die Hoffnungsträger. Ich glaube in der Tat, dass die Gemeinden als Orte der Hoffnung und Heilung in Zukunft immer wichtiger werden und vielleicht auch immer mehr gesehen werden. Im Kontrast. Natürlich, die Christen müssen ein starkes Fundament haben, um das dann zu sein, um die zu sein, die Gott zum Licht berufen hat. Und ich glaube, die Reaktion, die Gott sich wünscht, wenn man an unsere Umwelt denkt, die ist eben nicht, alles ist ganz furchtbar. Gut, wir sind Menschen, das kommt natürlich auch hin und wieder hoch, ja klar. Aber Gott geht es darum zu sagen, jetzt erst recht, jetzt erst recht. Jetzt kommt es drauf an. Und ich bin bereit und wir als Gemeinde sind bereit und wir wollen uns dem stellen und ich will mich dem stellen. Also angesichts der Weltlage können Christen entweder resignieren oder jammern oder schlafen oder sie lassen sich ergreifen von einem heiligen Trotz. Ja, gerade jetzt will ich mich dem stellen. Gerade jetzt. Jetzt muss ich nochmal fragen, was macht das mit dir? Was empfindest du, wenn ich sowas sag? Ich kann mir schon denken, dass mancher sich denkt, meine Güte, ich habe mit meiner Alltagssituation gerade genug zu tun. Oder manchem geht es vielleicht auch einfach schlecht zur Zeit. Und jetzt kommt der da vorne und macht auch noch Druck. Die Probleme der Welt werden immer größer und jetzt soll ich auch noch Licht sein. Sorry, es überfordert mich. Und manchem macht es vielleicht sogar Angst. Stopp. Da steht nicht, reiß dich zusammen. Da steht nicht, nun gib mal den anderen Hoffnung. Da steht vielmehr, du bist es. Du bist es. Kannst du machen, was du willst. Wenn du Jesus heißt, du bist Licht. Ich, Jesus, weiß es sozusagen. Ich habe es nämlich in dich hineingelegt. In dem gerade gelesenen Vers steht ausdrücklich, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Was heißt denn das? Wiedergeboren bedeutet, Christus selbst ist mit seinem Heiligen Geist in mein und in dein Leben gekommen, wenn du dich dafür geöffnet hast, ins Innere sozusagen, also Christus in dir. Und letztlich ist nämlich er selbst, Christus, das Licht. Und letztlich nicht wir, nur indirekt. Letztlich gibt es ja bei ihm neue Hoffnung und gegebenenfalls einen neuen Anfang und Heilung für Vergangenes. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Dieser Vers wird in fast allen Kirchen der Welt in der Weihnachtszeit gelesen. Und dahinter steckt die Erkenntnis, der Retter, der von Gott kommt, er kommt hinein in diese Welt wie ein Licht. Ja, er ist dieses Licht. Und Licht bedeutet Kontrapunkt zu allem Elend und aller Not und Hoffnungslosigkeit dieser Welt. Licht, das ist Gott selbst. Auch ein Kontrapunkt zu aller Ungerechtigkeit und Brutalität und Grausamkeit. Gott selbst, Jesus Christus, er ist das Licht. Das wird ja dann auch im Johannesevangelium so ganz klar gesagt. Ich bin das Licht der Welt. Und wo er ist, können Menschen Hoffnung schöpfen. Und da kommt der Tunnel an sein Ende. Manchmal dauert es ein bisschen, aber er kommt an sein Ende. Wenn nun hier in der Bergpredigt das Wort von ihm, von Jesus Christus, auf seine Leute ausgeweitet wird, dann heißt das immer auch, letztlich ist er in dir das Licht. Und nur weil er in dir ist, bist du es. Du bist es eben nicht durch eigenen Vorsatz. Ja, und auch wenn du dich elend und schwach fühlst, dann weiß er das. Und manchmal sagt er dann vielleicht einfach zu dir, okay, bleib dran, auch wenn du mich gerade nicht spürst, ich weiß es. Oder ich verstehe dich. Oder manchmal sagt er einem auch, ja gut, aber meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, das musst du jetzt gerade wissen. Ich bin doch da und ich gebrauche dich. Aber es gibt auch Zeiten, da ist es weniger dran, Licht für andere zu sein, sondern da geht es vielmehr darum, dass er unser Licht ist und wir ihn Licht für uns sein lassen. Und dann ist das okay so. Aber in anderen Zeiten, normalerweise will ich jetzt mal sagen, ist es wichtig oder macht, ich sag's mal anders, macht es einen Unterschied, wie wir uns verstehen, was für ein Selbstverständnis wir haben. Ob es uns nämlich bewusst ist, ja, ich sage ja zu meiner Berufung als ein Licht. Stellen wir uns vor, da ist jemand Kapitän auf einem Schiff. Der könnte natürlich sagen, ach na ja, also ich kann das nicht so gut oder ach nee, ich habe jetzt heute keine Lust und ich will nicht so recht und er lässt seinen ersten Offizier immer fahren. Der gute Mann, der Kapitän, der drückt sich vor seiner Aufgabe. Ist er dennoch der Kapitän? Ja, natürlich. Aber er ist ein Kapitän, der seine Aufgabe nicht angenommen hat. Du bist Licht. Hast du das angenommen für dich? Bist du dir dessen bewusst? Denk groß von dir, weil du einen großen Gott hast. Aber akzeptier das auch und stülp doch nicht ein Gefäß drüber, wie das ja in den Versen aus der Bergpredigt formuliert wird. Also es gibt Christen, die sind in ihrer Umgebung verschrien, zum Beispiel, weil sie so unzuverlässig sind oder immer unpünktlich oder einfach faul oder so ein bisschen biestig. Oder die reden den ganzen Tag auf einen ein. Oder wie auch immer. Unfreundlich, kleinlich. Man ist vielleicht nicht gerne mit ihnen zusammen. Denkst du an jemand Bestimmtes? Ja, ja. Bei den anderen fällt es einem immer wieder viel leichter auf als bei sich selbst, oder? Jedenfalls, solche Dinge sind natürlich wie so ein Gefäß auf dem Licht obendrauf. Also es geht um das Selbstverständnis, es geht nicht um Perfektion, das ist völlig klar. Aber es geht um das Selbstverständnis, um das Bewusstsein. Jesus muss es machen, aber ich bin gefragt, ob ich das auch wirklich will und ja dazu sage. Wozu bist du hier? Kannst du sagen, ja Herr, ich lebe für etwas Größeres, als ich selber bin und ich sehne mich so danach, dass endlich auf Erden dein Wille geschieht, so wie im Himmel. Und ich sehne mich danach, dass dein Reich kommt. Und Herr, du sollst in mir als Licht für andere leuchten. Ja, ich will auch ein Hoffnungsträger sein. Du musst das machen. Ich kann das nicht so gut. Aber du musst das machen, okay. Und ich sag ja. Ich sag ja. Und mach's so, wie ich es halt kann. Aber wie denn nun? Soll ich jetzt allen von Jesus erzählen? dem Missionsbefehl folgen? Hey, wenn man den Auftrag zur Mission als Befehl sieht, dann kannst du es schon vergessen. Da macht das nämlich immer Druck, und zwar einem selber: ich muss von Jesus erzählen, und den anderen: ich will, dass sie unbedingt sich bekehren. Verstehst du, was ich meine? Vergiss es. So etwas kann der lebendigen Hoffnung, zu der wir doch berufen sind, gewaltig im Weg stehen. Aber das Gegenteil ist eben nicht den Mund halten und gar nichts tun. Meines Erachtens gibt es einen ganz wichtigen Aspekt dabei, wenn wir davon reden, Licht zu sein. Es ist nicht der einzige Aspekt vielleicht, aber ich meine der wichtigste. 1. Johannes 4, Vers 16: Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt, und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Und Gott ist Liebe, und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Oder, ganz bekannt: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit ganzem Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Ich behaupte, nichts rührt Menschen so an, als geliebt zu werden. Das ist der Kern und der Schlüssel. Durch die Liebe spüren Menschen Gott. Liebe heißt zum Beispiel, respektvoll mit einem anderen umzugehen. Manchmal ist es Liebe, jemand ganz praktisch zu helfen oder beizustehen. Manchmal ist Liebe, jemanden ernsthaft und einfühlsam zuzuhören. Vielleicht bist du der Einzige, dem ein Arbeitskollege etwas von seiner Krebserkrankung oder von seiner drohenden Scheidung erzählen würde und wie es ihm dabei geht. Sei sensibel. Die Liebe ist sensibel für sowas. Sei offen. Manchmal ist es Liebe, jemand zu fragen, ob du für ihn beten darfst. Hey, dann hab den Mut, das gehört dann zur Liebe. Und manchmal ist es Liebe, auch jemand zu erzählen, was Christsein für dich bedeutet, und mutig dazu dann auch zu stehen. Manchmal auch in einer ganzen Gruppe, wenn das Gespräch drauf kommt. Hey, dann ist das Liebe und Feigheit, wenn man dann den Mund hält. Und manchmal muss man aus Liebe Menschen auch vor klare Entscheidungen stellen, vor denen sie sich drücken wollen. Das gehört auch zur Liebe. Liebe ist nicht immer lieb sein. Aber Liebe ist der Kern unseres Christseins. Gott ist Liebe. Und wenn Menschen Liebe spüren, spüren sie oft ein Stück von ihm. Und in Gemeinden spürt man oft atmosphärisch, ob die Menschen hier angenommen sind, ob man voller Respekt miteinander umgeht, ob Liebe zu Jesus oder auch untereinander echt ist, oder ob da Vorurteile und hintenrum reden und Recht haben wollen und Empfindlichkeiten und Ähnliches das miteinander prägen. Jesus hat in seiner Auferstehung gezeigt: Liebe ist stärker als aller Hass. Liebe ist stärker als aller Hass. Und wenn in der Schule, in der Nachbarschaft oder irgendwo Menschen gemobbt werden oder erniedrigt werden, oder wenn über Rassen oder Religionen oder Ausländer hergezogen wird, bleib in der Liebe. Du bist ein Licht. Es macht den Unterschied. Mehr als alles andere. Der Jesus in dir liebt alle Menschen, sogar die, die hassen. So heißt es dann in der Bergpredigt auch ein paar Verse weiter: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Ich ergänze: So seid ihr dann Lichter in der Finsternis. Ich muss gestehen, ein ganz schöner Anspruch. Ich kriege das nicht immer hin. Ich muss auch sagen, angesichts des unglaublichen Hasses, der einem in den Nachrichten zurzeit ständig begegnet, fällt es mir nicht leicht, nicht zurückzuhassen und eine Wut zu kriegen über die, die da so hassen und so grausame Dinge machen. Mann, ich würde sie am liebsten, ne, so. Versteht ihr, oder? Hass erzeugt Gegenhass, auch in mir. Denn ich bin doch ein Mensch. Aber Hass kann man niemals mit Hass besiegen. Es entsteht ständig neuer Hass. Ich möchte das mal ruhig so sagen. Selbst wenn es Israel gelingen sollte, die Macht der Hamas vollständig zu zerbrechen, dann werden in der nächsten Generation neue Terroristen aufstehen mit glühendem Hass auf Israel wegen alledem, was sie den palästinensischen Zivilisten und Kindern zurzeit antun. Hass wird niemals durch Gegenhass besiegt. Aber es ist schwer. Es ist schwer. Israel ist in einem Dilemma. Ja. Aber es ist schwer, es anders zu machen. Deswegen sagt Paulus, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Also die Finsternis der Welt bleibt ansteckend. Und es wird uns nur gelingen, in der Liebe zu bleiben oder immer wieder da hineinzukommen, wenn wir eine ganz enge Beziehung zu Jesus haben und uns immer wieder nach ihm ausrichten. Und wir werden dabei auch manchmal scheitern. Aber dann sagt er, okay, ich weiß es doch, du bist nicht perfekt. Aber steh auf, denn meine Berufung gereut mich nicht. Ich hab dich lieb und du bist Licht. Und ich freue mich, wenn du Ja sagst zu dieser deiner Berufung. Und deswegen lasst uns mutig in die Zukunft gehen, gerade in solchen Zeiten. Und sollte es noch schlimmer werden, man weiß überhaupt nicht, was kommt. Ja, gerade, wir sind Licht. Wir sind die Hoffnungsträger. Wer denn sonst? Wo ist denn sonst unsere christliche Hoffnung, wenn sie sich nicht bewährt in solchen Zeiten, gerade dann? Lasst uns getrost und mutig in die Zukunft gehen, mit dem tiefen Wissen, Jesus selbst ist stärker als alles um mich rum und alles, was kommt. Er ist mit mir und mit uns. Und ich nehme die Herausforderung an. Ja, das soll der Sinn meines Lebens sein. Dazu bin ich da, für andere Licht zu sein. Dazu seid ihr alle da, dazu ist diese Gemeinde da, dazu ist die Christenheit da, Licht zu sein. Nimmst du das an?